Nächste Folge. Und los geht's.
Dann ist das nochmal wieder was anderes, als so einfach draufhauen und ich suche mir nachher die 10 schönsten aus. Also so ein Massending. Einfach
das ist der Moment dann kostbarer, ne?
Ja, so, genau.
Ich muss genau überlegen. Ja, cool.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens.
Und dir.
Und dir da draußen auch wieder. Schön, dass du uns wieder zuhörst. In einer weiteren Folge praktisch-pädagogisch. Hallo Jens.
Da sind wir wieder. Moin Dirk.
Sag mal, haben wir jetzt die 70.
Ja, am Stück. 70 Stück an der Zahl.
Die haben wir am Stück aufgenommen, alle. Das wäre es doch noch. Oh, wir müssten uns mal ausrechnen. Vielleicht muss man das gar nicht, wie viel Zeit wir bisher schon verpodcastet haben. Also da...
Meinst du jetzt die Nettozeit oder Brutto?
Netto. Das Brutto will ich lieber gar nicht wissen.
Ja. Wie viel Zeit unseres Lebens wir hier gesät haben.
Richtig.
Ich will nicht sagen verschwendet, ne? Das wäre ja nicht der Sache.
Das wäre nicht angemessen.
Nein.
Auf jeden Fall. Jens, was hast du denn neben den zahllosen Stunden der Woche Podcast-Arbeit, was hast du sonst noch erlebt?
Ja, in dem Leben neben dem Podcast habe ich mich mal wieder viel noch mit meiner Facharbeit beschäftigt und bin da jetzt endlich in meinen Workflow reingekommen, wobei ich von Workflow dann irgendwie noch, also so richtig, so hundertprozentig nicht sprechen kann. Irgendwie die Umstände sind dann doch irgendwie so, dass das nicht so richtig läuft, aber ich will nicht klagen. Auf jeden Fall bin ich da jetzt guter Dinge, dass ich das rechtzeitig dann zum Abgabetermin alles fertig bekomme und ja, mache ja nebenbei dann auch noch meine Elternmedienlotsen-Ausbildung. Das ist auch mal ganz cool. Das geht auch weiter, leider immer noch online, aber immerhin. Also es ist nicht alles abgesagt. Viele Seminare und so sind ja tatsächlich dann also komplett dann abgesagt aus Gründen so. Aber nee, das läuft noch weiter. Da ist das OKSH sehr engagiert und sehr bemüht, dass wir da trotzdem alle eine coole Ausbildung da machen können. Das,
wobei es ja auch krass wäre, wenn jetzt Medienlotse ausfällt, ne? Also ich stelle mir dann schon vor, dass man auch aktuelle Medien dann da so ein bisschen bespricht und wenn man sagt, nö, das findet leider nicht statt, weil wir können uns ja nicht sehen oder so, das wäre dann irgendwie schon komisch.
Ja, nee, also das läuft und das, das macht auch Spaß. Sind auch nach wie vor noch alle dabei. Das ist ziemlich cool. Und was geht bei dir so ab?
Ja, bei mir war auch interessant. Ich habe mich vor kurzem auch online natürlich getroffen. Im Augenblick passiert ja alles online, also diverse Arbeitskreise und alles. Und ich muss auch zugeben, mal so nebenbei gesagt, dass ich echt Schwierigkeiten habe, dann wenn ich mit einigen darüber rede. Also es gibt ja immer noch welche, die sagen, ja, jetzt haben wir ja Corona und ich warte erst mal, bis alles vorbei ist, so nach dem Motto. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil ich hatte auch so eine Phase. Ich finde es mittlerweile ein bisschen anstrengend, wenn man dann Leute aus dem Arbeitskreis so erzählen muss, so, ey, ja, aber wir arbeiten trotzdem, ne? Also hat ja nichts damit zu tun. Wir treffen uns dann trotzdem online und so. Also so Kopf in Sand stecken macht keinen Sinn. Also auch im Sinne der Resilienz hatten wir ja auch schon mal besprochen. Weiter planen, so, das ist jetzt so. Ich bin jetzt auch gemeint, das wird doch noch ein paar Monate so gehen. Viele denken ja immer, wenn wir dann das Gegengift haben. Nee, aber ist ja offensichtlich.
Ja,
also es werden ja nicht alle an Tag 1 geimpft sein und alles ist super, sondern es heißt ja auch, man braucht auch mehrere Impfungen und hast du nicht gesehen.
Ja.
Also da werden wir in diesem Jahr noch viel mit zu tun haben und aber auch, glaube ich, wieder Lichtblicke haben. Aber jetzt zu sagen, nur ich warte jetzt, bis das alles vorbei ist, dann, ich glaube, dann haben wir 2022 so. Aber das nur so am Rande. Also wir hatten tatsächlich dann wieder Treffen und ein Treffen, was gar nichts damit zu tun hat, was ich gerade erzählt habe, war ein Online-Treffen von einem, naja, nicht wirklich von einem Kita-Fachverband, sondern einem werdenden Kita-Fachverband. Und zwar, wer das so mitgekriegt hat in der Kita-Welt, werden in den einzelnen Bundesländern gerade ganz viele Kita-Fachverbände gegründet, um jetzt im Grunde zu erklären, so, nee, Leute, das funktioniert nicht, wie ihr euch das da überlegt in Politik und Gesellschaft. Irgendwie hört ihr uns gerade nicht zu, wie es gerade bei uns läuft. Okay, dann machen wir mal einen Fachverband, um euch das zu erklären und uns als Diskussionspartner anzubieten. Mal sehr sehr lapidar jetzt ausgedrückt.
Klingt spannend.
So sehr aus der Lameng. Ja, auf jeden Fall. Und da gibt's eben auch ein Kita-Fachverband aus Schleswig-Holstein. Und ich weiß gar nicht, wie wir da zueinander gekommen sind, aber die hatten dann auch gefragt, ey, willst du nicht bei uns rein? Und da habe ich gesagt, oh, gucke ich mir gerne mal an.
Das dann manchmal
dann
so ist,
ne? Ein erstes Treffen. Genau, wie es dann manchmal so ist. Und es war auf jeden Fall cool und ich freue mich drauf, dass der jetzt in die Wege geleitet wird.
Ja.
Der Kita-Fachverband Schleswig-Holstein. Und
ja, alles, was,
da auch eintreten.
Was für die Lobby ist, ist ja gut. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, sowas haben wir nicht. Also die ganzen, die für uns kämpfen, Streikunternehmen, hätte ich jetzt fast gesagt.
Die Gewerkschaften.
Alles in Ehren und so, genau. Ja. Aber da passiert ja nicht wirklich viel. Ich will denen jetzt auch nichts Böses, aber dann sind dann hier nochmal 10 Euro mehr und da gibt's nochmal einen Tankgutschein. Das hilft uns aber nicht wirklich einen wichtigen, ja, sowas zu...
Bessere Rahmenbedingungen, alles, was auch immer. Alles
genau, auch so überhaupt mal zu erklären, ey, wie sieht's denn aus in der Kita? Also die meisten wissen das ja gar nicht. Das wissen ja die meisten Eltern nicht mal richtig. Ist ja auch nicht böse gemeint, ne? Aber es, wer soll das auch erklären? Es wird ja auch keiner in der Öffentlichkeit zum Beispiel, sieht man das ja nicht, ne? Also wenn wir dann im TV gucken oder sonst wo, es gibt ja nicht wirklich Formate, wo das Thema aus der Sicht der Kita erklärt wird. Weder seriös noch humoristisch. Also ich finde, das humoristisch ist ja nicht unseriös jetzt gemeint, aber es gibt ganz viele Themen, die den Weg in unsere gesellschaftliche Mitte gefunden haben über Diskussionen. Also selbst Hundeerziehung ist ein Thema in der Öffentlichkeit, aber Kindererziehung irgendwie nicht. Also da gibt's irgendwie, und das ist doch sowas Zentrales. Ja, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich halte gerne euch hier auf dem Laufenden. Und ja, wenn dann was konkret wird, können dann da alle Mitglied werden und so weiter. Sag ich gerne Bescheid.
Sehr schön.
Ja.
Dirk, was haben wir denn heute für ein schönes Thema mitgebracht? Wir haben heute kein theoretisches.
Ja, ne? Nee, vielleicht so am oft. Ende doch. Genau. Wir schauen mal. Wir haben im Grunde, wenn man so will, uns selber mitgebracht, aber jetzt auch nicht so unkonkret.
Bitte nicht abschalten jetzt. Bitte nicht abschalten.
Genau.
Wir haben nur uns.
Oh Gott, was haben Sie für einen grauenhaften Content heute ausgepackt? Wir haben tatsächlich mal überlegt, wenn wir zur Arbeit gehen mit den Kindern, Jugendlichen oder auch Jungerwachsenen oder wen auch immer arbeiten, dann bringen wir ja was mit, also in die Beziehung oder auch überhaupt in die Arbeit und haben dann Kompetenzen da. Wir haben Fähigkeiten, aber auch Fertigkeiten, also Dinge, die wir können, ne, die man, also Unterschied Fähigkeiten, Fertigkeiten kennt ihr ja. Ich sag noch mal kurz, also Fähigkeiten sind zum Beispiel Soft Skills, Social Skills und so weiter. Und Fertigkeiten ist zum Beispiel, keine Ahnung, Tischlern. Halt mich auf, wenn ich gerade daneben liege. ja, und im Grunde haben wir mal so ein paar Dinge mitgebracht, die uns
wo es herkommt,
ja, die uns so, ne? Im Grunde so ein bisschen zu dem gemacht haben, was wir sind, aber vor allem auch, die wir in unsere Arbeit mit reintragen und wo wir richtig cool was mit erreichen können. So,
ja.
Habe ich das verständlich,
ja, doch,
so ausgedrückt?
Doch, ich denke schon. Ich denke mal, wenn wir das gleich besprechen, welche Punkte wir da mitgemacht haben, dann wird das
ist meine
selbsterklärend
Hoffnung,
sein. Ja. Und, also wir glauben ja zumindest, ne, dass diese Dinge uns zu dem so gemacht haben. Also so mit letztlicher Sicherheit kann man es ja nicht sagen. Also es sind ja viele Faktoren, ne? Also das kann man ja auch so auf einzelne Dinge ja nicht beschränken, sage ich jetzt mal. Viele Faktoren wirken da ja auch ineinander so, aber so bei dem Gedanken da drin, also habe ich dann auch gemerkt, doch, das sind so ein paar gravierende Dinge, ne, wo man auch so wirklich gespürt hat, so da geht jetzt irgendwie gerade was, ne, oder da verändert sich gerade was, so da ja, bin ich auch mal gespannt, was du da so hast.
Ja.
Wollen wir alle noch länger auf die Folter spannen oder wollen wir euch Gas geben,
wir reden einfach noch eine halbe Stunde hier so.
Genau, ne, um den heißen Brei herum.
Wir können direkt loslegen. Möchtest du loslegen? Soll ich was sagen?
Nee, dann fange ich. Dann fange ich an.
Dann fang doch mal an. Ich bin gespannt.
Ja, also mein erster Punkt, das war auch einer der ersten, so, die mir so durch den Kopf ging. Das war, obwohl da war ich schon etwas älter, aber das war so, das Ehrenamt ging mir da so durch den Kopf. Also ich habe mich ja in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. ob bei anderen, die ehrenamtliche Tätigkeiten angeboten haben oder auch selber aktiv gewesen, selber Projekte so ins Leben gerufen, Dinge getan. Da habe ich gemerkt, das hat mich schon sehr verändert. Also etwas machen, etwas Soziales tun und dafür jetzt, also nicht, um dann Geld damit zu verdienen oder so, sondern einfach nur für die Sache. Also das hat, ich bin zwar, würde ich jetzt mal behaupten, immer schon ein sehr sozialer Mensch gewesen, der gerne andere unterstützt hat, aber das dann auch so bewusst wirklich zu tun mit dem Ansatz, so ich bin jetzt ehrenamtlich tätig, das ist ja nochmal wieder was anderes, dass man wirklich auch eine feste Aufgabe hat, die mit der man sich dann ja auch zum Teil dann wirklich verbindlich dann ja auch beschäftigt. Also nur mal, also komme ich heute nicht, komme ich morgen, ist auch in dem Bereich nicht so, auch wenn man da jetzt vielleicht keinen Arbeitsvertrag dann abschließt, aber trotzdem finde ich jedenfalls, wenn man jemanden zusagt, dass man da etwas mitmacht, so dann ist es auch eine Verbindlichkeit, jedenfalls in meinem Denken. Und das hat für mich auf jeden Fall etwas verändert im Bereich der, ja, also das so etwas aus freiem Willen dann zu tun. Und es macht, finde ich, auch viel mehr Spaß, wenn man weiß, ich mache das jetzt nicht nur, um jemandem zu helfen, sondern es passiert auch etwas mit mir selber so. Man kriegt auch eine Menge da zurück. Das waren so die Anfänge von mir, wo ich gemerkt habe, so soziale Arbeit macht halt echt Spaß. Ne? Das ist nicht so eine andere Form von Arbeit irgendwie. Und ich glaube, das hat mich dann auch sehr geprägt, weil als ich dann, da habe ich auch schon von erzählt, so mein erstes Praktikum dann gehabt habe in der Kita, das war auch so ein Gefühl von, also ich tue hier gerade Gutes. Das ist zwar eine Arbeit, aber das ist halt gut. Ich kann eben die Kinder da unterstützen und so. Und das hat einfach Spaß gemacht. Es ging aus in Richtung. Da habe ich dann natürlich dann, wobei im Praktikum nicht, aber es ist dann ja eine Arbeit, wo man dann ja auch für bezahlt wird. Das ist ja wie was anderes. Aber ja. Es ging halt auch so in die Richtung. Das fand ich sehr schön.
Ja, es kann einen auch sehr erfüllen, ne?
Ja.
So denke ich das auch. Und naja, es ist auch, also man muss auch verantwortlich handeln, so da drin, denke ich. Es ist ja schade, dass das Ehrenamt insgesamt, so heißt es ja, in Deutschland zurückgeht. Ne? Also immer weniger Menschen helfen und sei es nur irgendwie, dass sie Trainer in einer Fußballmannschaft sind oder dass sie organisieren mit bei irgendeinem Festausschuss oder also ganz viele Dinge halt so machen. Das geht ja sehr stark zurück, leider. So ist mir bekannt. Ich habe jetzt keine Statistiken dafür oder so.
Nee, so aber Statistik so habe ich auch nicht, immer. Aber aus dem Erleben heraus merke ich es dann auch zum Beispiel bei uns im Sportverein, wenn dann so, wenn du so Weitenmessungen machen sollst, ne, Zeitnehmer und sowas brauchst und so, gerade auf dem Sportplatz und der Leichtathletik, da hast du halt immer überall irgendwo Posten, die belegt werden müssen von Eltern, die dabei sind. Und in der Regel sind ja immer Eltern mit dabei, gerade von den Jüngeren. Und wenn man dann zu zweit auch als Elternteil dann dabei ist, kann ja in der Regel auch immer einer irgendwas machen. So. Und da habe ich auch festgestellt, dass es da auch oft so ist, dass die händeringend dann auch noch Unterstützung suchen. Oder auch, dass dann eben Kampfrichter dann ausgebildet werden. Ne? Das scheitert dann oftmals an Zeit oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber Also da habe ich es auch gemerkt in den letzten Jahren, dass das da eng geworden ist. Leider.
Wenn ihr auch ein Ehrenamt ausführen wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, ja, über Social Media oder in unserer Community-Gruppe, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall bei uns hier helfen. Ehrenamtlich unterstützen und sei es nur Feedback geben. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ich bin bei Ehrenamt auch, muss ich zugeben, immer ein bisschen in der aktuellen Jugendsprache, so Ehrenmann und so. Und also ich bin ja dann eher so im Grundschulbereich, da ist das noch so ein bisschen aktuell. Bei den Älteren ist es, glaube ich, schon wieder raus. Aber so Ehrenmann, du bist ein Ehrenmann, du hast ein Ehrenamt. Also,
wobei die das wahrscheinlich mit was anderem verknüpfen, ne?
Ich befürchte auch, ja. Ich glaube, das ist was komplett anderes. Aber so soll es dann sein. Ja.
Dirk, was hast du denn
so? Mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe, der mich ganz stark geprägt hat und auch ein Stück weit entweder zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, aber auch vor allem der, weil ich so bin, wie ich bin, der da bei mir, also der mich super interessiert hat, ganz doll, das Thema ist Hip-Hop. Hip-Hop im Genauen, also Hip-Hop besteht ja im Grunde aus vier Bereichen, so ist eine Theorie, ja, ich will jetzt mich mit niemandem hier anlegen, der sagt, nein, das sind fünf oder so. Also, aber es gibt halt so vier klassische Elemente. dass es neben dem Rap auch das DJing, also das Plattenauflegen, dann das dritte ist das Graffiti, ne, das Sprühen und Zeichnen und so. Und ja, und dann zum Schluss das Breakdance, also der Tanz. Also der ursprüngliche Tanz zu Hip-Hop ist auch nicht Hip-Hop-Dance, so wie viele irgendwie denken. Hip-Hop-Dance ist eigentlich eher so Street-Dance, kommt eigentlich woanders her. Aber damit wurde der Frieden gemacht. Also alles cool, tanzt weiter Hip-Hop-Dance. Aber der Ursprungstanz ist tatsächlich Breakdance oder wie eigentlich die Breakdancer sagen, B-Boying. Das B steht dann für Break. Ja, man merkt, ich habe eine gehörige Portion Nerdwissen. Ich mache das jetzt seit, ja, im Grunde 20 Jahren. Ich habe sehr viele Rap- und Breakdance-Auftritte auch gemacht. Da habe ich unheimlich viel lernen dürfen, auch über Stressfaktor. Du stehst auf der Bühne und es funktioniert nichts, ja, weil irgendwie du kriegst ja auch in dem Bereich im unteren Segment heute, ich weiß nicht, ob das anders ist, aber du kriegst ja nicht wirklich, also wo ich angefangen habe vor 15, 20 Jahren, da hast du kein Geld dafür bekommen, so, ne? Da, wenn du Sprit
kriegst, ehrenamtlich das war cool. Alles.
Ehrenamtlich, genau, so sieht's aus. Und wenn du dann auf der Bühne standest, dann konntest du dich auch nicht beschweren, wenn halt der Sound nicht richtig gut war oder sowas. Also ich habe da tatsächlich diverse 100 Auftritte hinter mir mit Rap und Breakdance. Ich habe locker 15 Jahre Breakdance-Unterricht in Tanzschulen gegeben, in den verschiedenen. Ich habe ja auch 2 Jahre, bevor ich Erzieher war, davon gelebt tatsächlich. Also da hat sich ganz viel von meinem Mindset so festgesetzt, wobei ich auch sagen muss, viele denken ja auch über Rap, dass das so negativ sei. Ist dann halt, wenn man sich nicht wirklich damit auskennt oder nicht wirklich sich das auch mal anguckt, dann wird das alles immer als sehr negativ. Dieser Gangster-Rap ist halt total dominierend bei der Öffentlichkeit. Es scheinen irgendwie alle ganz interessant zu finden und so. Aber Rap ist eben so vielfältig wie die Gesellschaft und ein Abbild dessen. Und ich mache auch heute noch Rap-Musik. Ein bisschen anders heute, als ich das vor 10, 15 Jahren gemacht habe.
Nicht mehr andere ganz Themen. So wild. Ne?
Genau, nicht mehr ganz so. Und ja, auch Breakdance habe ich jahrelang gegeben. Und das, was ich vor allem viel gelernt habe, ist dieser Battle-Gedanke. Und wir haben also dieses sich gegenseitig hochpushen. Also viele haben das auch genommen, den Battle-Gedanken, so ey, ich battle dich weg, ich mach dich fertig, ich zeig dir, dass ich cooler bin als du. Und wir haben das tatsächlich eher immer so gemacht, dass wir uns mit Freunden gebattelt haben und die dann überrascht waren, oh, wie krass, neuer Move und jetzt kann der Flair, Air Flair oder sonst was oder 90s Vibes, was auch immer, ja, und dann bist du dann selber so, oh, das, jetzt muss ich auch wieder trainieren und dann hat sich das so gegenseitig hochgepusht und ich kann auch bis heute sagen, so richtige Hip-Hop-Jams, also ich meine jetzt nicht Konzerte, die sind auch cool oder Battles im Breakdance auch super, aber so richtig Jams, wo alles dann da drin war und alles durcheinander und dann wurde gebreakt und dann draußen gesprüht und alles. Also das ist einfach eine geniale Stimmung dann da, wenn du die richtigen Leute hast. Unheimlich künstlerisch. Und das ist etwas, ein Punkt, der mich ganz stark geprägt hat. Also Hip-Hop und im genauen Rap und Breakdance. Auch heute noch. Grunde. Ich habe mir auch sagen lassen, egal ob man noch super aktiv ist, also Rapper bin ich sowieso ja noch tatsächlich, aber auch wenn ich jetzt lange nicht so richtig getanzt habe und so, also man bleibt dann B-Boy, also Breakdancer sein Leben lang. So, und das ist halt so ein Mindset, so tatsächlich.
Kenne ich so ein bisschen. Also vielleicht ist nicht Hip-Hop so, aber also gebattelt habe ich mich damals in der Schule auch, aber da ging das eher darum, Witze zu machen und dann irgendwann rauszufliegen.
Aber, der hat dann gewonnen.
Man ist auch gerne mal hochgepusht.
Du
und
hast
so,
den Preis.
Dass man immer einen Lachflash gekriegt hat und nicht mehr alles konnte. Ja, cool. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also dass sich das geprägt hat, denn das passt sehr gut auch zu meinem zweiten Punkt. Bei mir ist es allerdings nicht so konkret. Bei mir ist insgesamt die Musik, wo ich festgestellt habe, dass mich das doch sehr geprägt hat und auch weiterhin prägt. Also ich war schon immer ein Mensch, der sehr, sehr gerne Musik gehört hat. Irgendwann habe ich dann angefangen, so ein bisschen selber Musik zu machen, elektronische Musik. Und es war und ist halt immer irgendwie so ein Teil von mir, der total wichtig ist. Und ich merke dann auch, dass ich, ob das bei der Arbeit war oder so, also wenn es dann alles so ruhig ist, dann fehlt mir immer irgendwas. Also ich brauche dann auch irgendwie die Musik im Hintergrund, so das macht dann immer was mit mir, also total. Mhm. Und da ja, habe ich gemerkt, dass das so einmal der kreative Teil so ist, der bei mir da angesprochen wird. Also ich habe auch irgendwann, habe ich so in der Disco-Zeit irgendwann, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen mit dem Keyboard so ein bisschen selber Musik zu machen und mir die ersten Platten gekauft habe und dann selber gemixt habe und so, immer so den Wunsch halt hatte, halt auch selber DJ zu sein, dann habe ich auch ein ganz anderes Gehör plötzlich gehabt für die Musik. Also dann so wie, oh, wie hat er das jetzt gemacht so und wie könnte ich das vielleicht nachbauen oder so, da coole Übergänge und so. Und das hat mich auch definitiv geprägt, weil ich mich da sehr viel dann auch mit den Emotionen auch beschäftigt hat. Also ist ja auch in dem Moment, das wirst du mir auch sicherlich bestätigen können, wenn du dann so richtig drin bist in der Musik, dann bist du ganz bei dir, wenn ja, du jetzt selber total, Musik ja. machst oder wenn du sie halt einfach genießt. So.
Ja.
Also typisch, keine Ahnung, kriegst du Gänsehaut, wenn du einen geilen Song hörst oder so. Das, das ist einfach was total Intensives und das prägt dann als Mensch auf jeden Fall. Und dann kam irgendwann noch so eine Phase, wo ich dann auch oft mit Künstlern dann zu tun hatte. Das war für mich auch nochmal so ein ganz anderer Eindruck, den ich plötzlich so vom Leben dann auch hatte, so mit Menschen zusammen zu sein, die das, was sie gerne machen, was sie aus voller Leidenschaft machen, so kleinere Künstler auch, so die Musik gemacht haben, die so zu begleiten und so ein bisschen mal so einen Einblick zu bekommen, wie die so ihr Leben leben. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich das so auch noch nicht kannte, weil mein Leben bis dato eher so klar strukturiert war und nicht so Abenteuer und hey, heute machen wir was ganz anderes oder durch Deutschland ziehen oder sowas, mache ich ja nun nach wie vor auch noch nicht, aber so mit solchen Menschen sich mal zu umgeben, das war für mich einfach auch neu und das fand ich auch sehr interessant und da hat für mich auch nochmal wieder Musik als solches eine ganz andere Bedeutung bekommen und auch Musikunterricht, so habe ich früher auch immer eher als Unterrichtsfach einfach so gesehen, immer so mehr oder weniger gerne gemacht, weil man da ja auch viele Sachen einfach machen musste, so und Noten lernen, habe ich auch nie Lust gehabt, kann ich heute noch nicht.
Ich auch.
Braucht man, finde ich auch nicht, um Musik zu machen. Nee. Schön, wer es kann.
Ist gut, aber ja. Nee, ich auch nicht.
Das ist halt so, das war dann eher so, genau, eher so spielen nach Gehör ist es bei mir und da komme ich auch ganz gut mit klar. Aber das war für mich einfach so, dass ich gemerkt habe, ja, also da kann man auch, das kann man eben auch pädagogisch ja nutzen, so wenn man halt weiß, wie. So, darum gibt es ja nun auch Musikpädagogik. Ist ja nun auch nicht neu. Aber das wurde mir dann auch da ganz klar, dass das ganz, ganz viel mit einem macht und dass man mit Kindern auch da ganz viel da machen und erreichen kann und das Leben so spüren können und gemeinsam, vor allem so gesellschaftlich, warum funktionieren Konzerte? Ja, weil man gemeinsam einfach die Musik genießt und man ist mit ganz vielen Menschen gemeinsam zusammen und genießt das Gleiche gerade und das verbindet einen dann auch irgendwie und das macht ganz viel und das finde ich super pädagogisch und hat mich definitiv geprägt und wird mich sicherlich auch bis, behaupte ich mal, an mein Lebensende weiter prägen. Ob es dann immer die gleiche Musik bleiben wird, das weiß ich nicht. Ich habe zwischendurch mal ganz bewusst sogar versucht, mich einem anderen Musikstil anzunähern. Dachte mir, jetzt, das kann nicht sein, jetzt musst du irgendwie langsam mal von deiner Techno-Musik und so weg, so weil mein Umfeld auch wenig das hört. Ich habe es nicht geschafft. Ich bleibe einfach dran hängen.
Und hängen geblieben.
Es ist ja auch Quatsch, ne? Warum soll man sich auf Krampf irgendwie auf andere Musik einlassen?
Ja, warum? Wenn es ja, so Ahnung. Toll ist, dann ne? Was soll das?
Genau.
Ja, cool.
Das war meine Nummer zwei.
Ja, das nächste bei mir auf der Liste ist im Grunde, einige wissen das auch schon, ist im Grunde so das Gaming insgesamt und Gaming auf jeden Fall natürlich das Digital, aber vor allem halt auch so das Analoge, also Brettspiele und all sowas. Und ich habe damit wieder angefangen, im Grunde seit ich als Erzieher gearbeitet habe, dann nach meiner Ausbildung, das erste war ja ein Jugendzentrum, wo ich dann war, und da waren auf jeden Fall, es waren viele Jugendliche da, die, also mit ganz verschiedenen Interessen und alles, und das Interessante war halt, Es waren halt auch ein paar eher Introvertierte dabei und ich habe dann angefangen, so Fantasy-Spiele, alte, die ich noch hatte, rauszukramen und habe dann eigene Regeln daraus gebaut und so weiter. Mhm. Und das kam super an. Die habe ich ja dann über die Jahre alle noch mehr erweitert, verfeinert, viele Regeln dazu und noch cooler gemacht und so. Und das ist einfach etwas, was ich in meiner Arbeit auch später dann im Hort so krass nutzen konnte, weil das Interesse war halt, das ist so krass da gewesen. Also ich habe halt so ein Spiel angefangen, dann ja später mit Lego und der Tisch war immer voll. Ne? Es waren immer 8 bis 10 Jungs da drum, die wollten alle mitspielen und es gab einen super Hype da drum und das hat einfach großartigen Spaß gemacht und vor allem fand ich so besonders, dass diese Brettspiele oder Kartenspiele oder überhaupt, dass die so verbindend sind. Also viele nutzen die ja echt nur so, wir schmeißen dann ein paar Karten in die Mitte oder so und können dann auch nicht so nachvollziehen, warum man das macht. Aber für mich ist da ganz viel auf Beziehungsebene. Also ich finde auch nicht Spiele super interessant, wo du keine Entfaltungsmöglichkeit hast. Also sowas wie so ein Klassiker wie Mensch, ärger dich nicht, finde ich ja super langweilig, weil du hast ja keine Entscheidungsmöglichkeit. Du kannst ja nicht die Strategie fahren, die du bist. Also bist du eher der offensive Typ, der defensive, setzt du gerne alles auf eine Karte. All diese Dinge, das sind ja alles so ganz viele Mikrobereiche und in solchen Spielen hast du da nicht große Chance. Und es gibt heute Brettspiele.
Hast du eine Ahnung, ob die Kinder, die jetzt dann so zu dir an den Tisch kommen, ob die jetzt dann kommen, weil sie an dem Spiel selber das Interesse haben? Oder glaubst du, dass es dann eher das Interesse, dass sie erstmal schon sehen, da ist etwas, was sie nicht kennen, oder dass sie neugierig sind? Oder der Prozess an sich?
Das ist ja immer am Anfang, dass das interessant ist. Aber dann ist halt die Frage, warum bleiben die alle? Und warum kommen noch mehr? Ne? Normalerweise, wenn einfach nur was erstmal interessant ist, dann gehen die wieder. Aber das ist einfach der Hammer, so was auch wie die das dann, also jeder, der seine Kinder kennt, wenn die abgehen auf sowas, Sammelkarten bis hin zu irgendwelche Dinge, die sie toll finden. Also all dieses Fansein von irgendwas und so, das findet dann da statt. Und vor allem, das Wichtige fand ich halt immer, dass man eben diese Selbstwirksamkeit in diesen Spielen hat. Ich kann mein Spiel so spielen, wie ich möchte und mit meiner Strategie, um da weiterzukommen. Und da geht's auch nicht immer dann nur ums Gewinnen, sondern darum, wie erweitere ich mich, was kann ich hier eigentlich alles machen? Und das macht halt unheimlichen Spaß. Und ich habe auch die Kinder dann teilhaben lassen. Also die durften dann mitentscheiden, was neu in die Spiele reinkommen soll. Ne? Wenn dann irgendwie wenn es darum ging, dass es Gruppen waren, die dann Völker hatten, die dann irgendwie Ressourcen sammeln mussten, um dann sich ihre Städte zu bauen und so. Da ging es auch dann nicht mehr darum, wer gewinnt oder wer verliert, sondern einfach nur das zu spielen. Und da gab es so tolle Momente. Also das hat mich sehr geprägt, das Spielen mit Brettspielen und Co. Und das kann ich so toll in meine Arbeit integrieren. Mhm.
Ist ja voll noch cool. Ich meine, die meisten Kinder, denke ich mal, die dann dabei sind, die kennen dann ja auch Lego und sind ja sowieso wahrscheinlich von dem Medium Lego ja schon mal dann angesprochen. Und wenn man das dann plötzlich dann auch noch in so einer ganz anderen Art und Weise dann erleben kann, ne, ist ja nochmal schön. Ich finde es voll nochmal schön, wenn man sowas dann denen auch mitgeben kann, ne, wenn die dann außerhalb dann der Einrichtung das dann vielleicht sogar selber dann entwickeln, wenn man dann so einen kleinen Impuls da gesetzt hat und die dann da selber noch was weitermachen. Oder du sagst es selber, dann können sie auch schon direkt vor Ort, wenn die das dann macht, dass sie auch da schon die Möglichkeiten haben. Da.
Und super. Ja, also ein großartiges Tool kann ich super nutzen.
Sehr cool.
Was bringst du denn noch mit?
Was bringe ich noch mit? Ja, auch eine Sache, die bis heute, wenn auch momentan etwas in den Hintergrund geraten, aber eine Sache noch, das ist die Fotografie. Früher als Kind weniger. Ich fand es immer schön, damals mit meinen Großeltern so Dia-Abende, Fotos angucken. So fand ich auch immer schon spannend, habe ich auch mal sehr, sehr genossen. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, dann selber zu fotografieren. Und sonst war das für mich immer eher so, oder Film zum Beispiel auch, aber Fotografie ist nochmal wieder eine andere Nummer. so den Moment einzufangen, war früher etwas von mir immer so, ja, ich will das jetzt nicht loslassen, ich möchte das für immer irgendwie festhalten, so, das war dann eher so diese Nummer, aber irgendwann ging das dann doch wirklich eher in so einen künstlerischen Bereich dann rein und dann war es das, wo ich auch heute sagen würde, das hat auch wieder was Pädagogisches, weil man auch gerade mit Kindern und Jugendlichen die Fotografie sehr schön nutzen kann, um seine Umwelt anders wahrzunehmen. Nicht einfach nur so aus der Ego-Perspektive alles zu sehen, sondern einfach mal die Perspektive zu wechseln, mit dem Kopf runterzugehen, mit der Kamera zu spielen, sich das Foto anzugucken, zu gucken, okay, wie wirkt denn ein Objekt, was ich sonst nur so von oben sehe, aus einer ganz anderen Richtung. Und das ist eine sehr spannende Sache, um das auch gemeinsam dann sowas zu besprechen und zu fragen, warum hast du dir zum Beispiel dieses Motiv jetzt so aus dieser Entfernung zum Beispiel angeguckt? Und früher habe ich auch viel mit Zoom immer gearbeitet, also nicht mit Zoom, dem Videoprogramm, sondern mit dem Objektiv Zoom. Und dann hat mir eine befreundete Fotografin gesagt, so hey, lass das doch mal weg, so nimm doch mal eine Festbrennweite. Und dachte, ja, das ist total doof, dann kann man ja gar nicht Dinge näher ranholen. Nee, dann bist du halt selber der Zoom. Dann musst du halt entscheiden, wo gehst du hin und was machst du.
Und so, ne?
Ja, so. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Aber hab mich dann doch mal dazu entschieden, das zu tun. Und ja, das ist noch mal wieder was anderes, weil ich gehe dann noch eine ganz, ganz andere Bindung noch mal wieder mit dem Moment ein, weil ich mich intensiver mit dem Foto beschäftigen muss. Und das finde ich sehr interessant. Und auch da wieder so gerade für Kinder, das noch bewusster wahrzunehmen, als ich setze mich jetzt irgendwo hin und dann habe ich meine Kamera und zoome überall hin, was ich gerade von da sehen will. Nee, ich muss dann da hingehen. Ich muss, weil ich das nicht näher rankriege, muss ich da hingehen. So, das finde ich sehr interessant.
Man ist dann so Teil der Konzeption. Kann ich mir das so vorstellen? Also man muss sich ja selber positionieren, sodass am Ende das Bild rauskommt.
Ja, vor allem, also ich muss überlegen. Gut, heute haben wir die Möglichkeit, wir können das Bild ja sofort sehen auf dem Display. Das finde ich auch schön, weil ich dann noch mehr spielen kann. Ich bin in dem Moment und kann da mehrere Fotos machen und kann auch direkt sofort etwas verändern, wenn ich sehe, so, nee, das gefällt mir nicht so gut. Aber auf der anderen Seite kann es auch wieder spannend sein, ist auch so ein kleiner Tipp, wer das mal mit Kindern macht, dass man sagt, ihr dürft jetzt hier in diesem Bereich 10 Fotos machen. Sucht euch jetzt nur 10 Motive aus und dann macht ein Foto, nicht mehr. So, dann ist das nochmal wieder was anderes, als so einfach draufhauen und ich suche mir nachher die 10 schönsten aus. Also so ein Massending. Einfach
das ist der Moment dann kostbarer, ne?
Ja, so, genau.
Ich muss genau überlegen. Ja, cool.
Und wenn man halt mittendrin ist, das auf jeden Fall, zu deiner Frage, das ist auf jeden Fall etwas, wo man dann sehr intensiv dann auch dann da das alles miterlebt. Es ist dann nicht einfach nur ein Foto machen. So. Mhm. Gerade wenn es dann mehrere zusammen machen, ist auch nochmal schön, wenn man es hinterher vergleicht und dann guckt, hey, welchen Blick hast du denn auf die Dinge zum Beispiel? Ne? Oder jemand geht gerne auf Gegenstände rauf, klettert irgendwo hin und fotografiert von oben runter. Der andere ist dann eher auf dem Boden so in Gange. Dann, sowas kann man auch ganz gut besprechen. Das macht definitiv Spaß und ich kann nur aus meiner Erfahrung halt sagen, dass mich das auf jeden Fall auch in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt hat, weil wenn man so Fotos entwickelt und die dann auch teilt und so, mache ich den nur auch über Instagram, wer Lust hat, kann da auch mal hingucken, dann ist das natürlich auch schön, wenn man da Feedback bekommt und die Leute das irgendwie mögen und teilen.
Ja, cool.
Definitiv. Du hast aber gleich auch noch was Drittes, ne?
Ich habe noch was Drittes und bei mir ist das Dritte das Zeichnen. Also ich habe das Zeichnen immer geliebt. Ich glaube, das ist vererbt, wie auch immer. Also meine Mutter war Kunstlehrerin, Kunstgeschichtslehrerin und so weiter und hat da ganz viel gemacht. Die hat mir dann auch ziemlich früh erklärt, wie man auch anatomisch ein bisschen zeichnet. Wobei, das hört sich jetzt sehr krass an. Also ich habe so ein Skelett, ne, so, also die nicht ein echtes, sondern so ein, also ich weiß, wie man die zeichnet, also so den die Schultern und dann machst du die Gelenke und dann machst du erst so ein Strichmännchen, dann setzt du die Muskeln dann so ein bisschen dran und so weiter. Ich bin da auch ganz bestimmt kein Profi drin, aber mir macht es immer schon Spaß. Sieht
gut aus, was du da machst, das muss ich
sagen. Danke. Ich gebe mir Mühe. Ich liebe so dieses Character-Design-Zeichnen und so. Und das macht einfach großen Spaß. Und in den Einrichtungen war es dann nachher so, dass mir das auch immer wieder Türen geöffnet hat. Also als Beispiel, ganz viel konnte ich damit machen mit eher ruhigeren Kindern, also die keinen Bock auf Action haben, irgendwie laut, doll und so. Und mit denen war ich dann im Bastelraum und das war für die auch komisch, so der Mann jetzt da und die, die mich dann nicht so kannten, ich habe das immer wieder in so Wellen gemacht, immer mal wieder, nicht so permanent, und die waren dann immer so, hä, was machst du denn hier, Dirk, so in dem Raum? So, hier wird doch nur gebastelt und gemalt. Ja, finde ich cool, mag ich gerne. So, also ist mein Ding. Aber ich mache das nicht den ganzen Tag. Und das hat sehr viele Beziehungen auch so geöffnet. Also ich habe dann aus Spaß auch Kinder, also immer das Kind und mich zusammen gezeichnet so, und das fanden die dann lustig und haben es mit nach Hause genommen, oder dann habe ich gesagt, okay, wir zeichnen uns mal gegenseitig, habe ich natürlich auch ein bisschen lustiger gemacht, damit die halt also ist ja schwierig, andere Menschen zu zeichnen, aber ja, auch dann, also irgendwelche lustigen Sachen, und dann haben wir uns drüber unterhalten oder anders. Es gibt so, die nennen sich Kakaokarten, kann ich nochmal ein anderes Mal erklären, warum und wie. Auf jeden Fall ist es im Grunde so, dass du deine eigenen Sammelkarten zeichnest, wo du eigentlich so ein paar Stunden pro Karte investierst. Also das ist wirklich Millimeterarbeit und alles. Mir macht das großen Spaß. Bei den Kindern ist so, die sind locker nach einer Viertelstunde mit einer Karte fertig. Und ich wollte mal ich wollte mal was anbieten, dann eher in der Mädchenrunde, weil ich ab und zu habe ich dann ja auch mal genug von dem ganzen Jungs-Ding und so. Und dann habe ich die Kakaokarten angeboten, weil ich dann zu den Mädchen hingegangen bin und habe gesagt, so, also jetzt nicht mit Absicht, aber da war eine Mädchengruppe, und da habe ich gesagt, ey, kennt ihr Kakaokarten, wollen wir das mal machen? Und da habe ich denen so ein bisschen dickeres Papier geschnitten in so Kärtchen, und dann haben wir gemalt, und dann kamen die Jungs an, so, und am Ende waren es wieder irgendwas zwischen 10 und 15 Jungs, die dann da alle ihre Kakaokarten gemalt haben, was ich super interessant fand, weil die hast du nie in diesem Raum gesehen. Also von den, ich sag mal, 12 Jungs waren vielleicht mal 2 ab und zu in dem Raum drin, so. Ja. Der Rest nicht. Und das sind so Dinge, was man durch Zeichnen so machen kann.
Kannst du, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, einmal sagen, warum die Kakaokarten heißen? Ich glaube, das fragen sich bestimmt einige, die das nicht kennen. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der es nicht kennt, aber.
Nee, das kennen, glaube ich, ganz viele nicht. Kakaokarten heißen wohl so, das soll eine Abkürzung sein. Oh, frag mich jetzt nicht unbedingt, was die heißen. Yes. Also irgendwas sammelkartenmäßig soll das sein. Aber die Abkürzung ist auch so ein bisschen hingeschoben, weil es um Kakao geht. Es gibt auch so ein Logo, das du dann darauf machen kannst. Also auf der Rückseite notierst du auch immer den Namen der Karte, deinen eigenen, das Datum, diese Dinge halt, ne? Ja, und damit du nachher, du kannst auch Serien dann machen und kannst die dann tauschen und so weiter. Und es soll so ein bisschen Gemütlichkeit sein, dieses Kakao-Ding. Finde ich vielleicht super großartig. Jetzt kann ich es doch erzählen, es ist halt dadurch entstanden, dass einer angefangen hat, diese Karten zu machen, der hat Tausende gemacht, hat eine Ausstellung gemacht, ich weiß nicht, in Österreich oder der Schweiz ungefähr, irgendwie so. Und dann am Ende hat er alle Besucher dazu aufgefordert, eigene Karten zu machen und mit ihm zu tauschen. Und so ist das ins Leben gerufen worden. Genau. Ja, cooler also eine Move. Coole Sache.
Ja.
Wenn ihr mehr wissen wollt, machen wir dann mal eine Kakaokartenabend in der Community. Das wäre auch lustig.
Warum nicht? Warum nicht? Wir sind da ja zu vielen Schandtaten bereit.
Richtig. Was hast du denn noch?
Ich habe noch eine Bonus-Dingens, ne, wo wir ja schon festgestellt haben, das haben wir beide, ne?
Ach ja, du hast ja angefangen, war nur die eine, ne?
Genau,
ich dachte, jetzt kommt dein drittes. Nee, stimmt. Ja, Bonus haben wir noch.
Haben wir
hau mal aus, Jens. Genau, ja. Die haben wir beide.
Ja. Es fängt mit V an und hört mit Ata auf.
Ja, oder ja, mit P an und Appa auf. Das,
ja, nee, tatsächlich, das war ja, glaube ich, so unser beider Gedanke, ne, dass wir gemerkt haben, so dem Moment, wo wir dann Vater wurden, so, dass sich da auf jeden Fall auch unser Denken so irgendwie verändert hat, ne, und unsere Prioritäten irgendwie sich verschoben haben, so, das habe ich auch gemerkt, irgendwie, ich habe plötzlich so alles, was ich so gemacht habe oder vieles, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe oder wenn ich mich zum Beispiel, also wo man vielleicht sich auch ein bisschen in Gefahr begibt, jetzt nicht extrem, also habe ich auch gemerkt, ich denke nicht mehr nur für mich, ich handle nicht mehr nur für mich, sondern ich habe auch eine Verantwortung noch dann meinem Kind gegenüber, dass ich dann, dass ich halt Vater bin. Also meine Entscheidung habe ich nicht mehr nur für mich getroffen und das hat definitiv mein Leben geprägt. Das war so ein Moment, also es ist schön, dass es dann so ist, aber auch eine große Verantwortung dann in dem Moment. Ne?
Und das
stellt viele der vorhandenen Haltung vielleicht auch zu Dingen nochmal wieder so ein bisschen auf den Kopf und lässt einen alles nochmal wieder neu überdenken. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie, ja, wie sich auch so das soziale Umfeld dann zum Teil verändert hat. So hat ganz viel verändert und hat mich definitiv aber vielleicht sogar am meisten darin geprägt, eben auch mich dann in diesem Bereich dann zu orientieren heute, soziale Arbeit zu machen und mich da weiter fortzubilden, weil mir das einfach riesen Spaß macht. Also das Vatersein hat mir immer viel Spaß gemacht, also fast immer.
bin ich ja ganz ehrlich.
ne? Aber nee, also das ist auf jeden Fall so ein Ding. Das ist schon sehr mächtig.
Ja. Also sehr prägend und auch die Prioritäten setzen sich nochmal so ein bisschen neu. Ich bin sehr leidenschaftlich, gerne Vater. Also ich mag das sehr gerne, nehme mir dafür auch Zeit, so viel ich kann und so, auch mit den Kindern und nehme das sehr ernst auch. Und kann auch durch das Vatersein viele Eltern erst so richtig verstehen. Ich möchte mal ganz klar sagen, ja, man ist nicht, wird ja manchmal irgendwie so behauptet, aber man ist nicht eine bessere pädagogische Fachkraft, nur weil man Kinder hat. Das nochmal ganz wichtig, ja. Das muss nichts heißen, muss nicht. Bei mir war es tatsächlich so, ich konnte dann so Dinge verstehen von Eltern, warum die bestimmte Dinge nicht geschafft haben. Also wo dann andere gesagt haben, so, warum kriegen die das nicht auf die Kette? So, das kann doch nicht so schwer sein mit dem Kind, das und das zu machen oder dem das so und überhaupt. Und dann habe ich es überlegt, doch, das kann ganz schön schwer sein. So, ich kann es verstehen. Also ich weiß auch, dass man es anders hinkriegt, aber ich weiß auch, dass man nicht immer alles so hinkriegt, wie man sich das so plant. Ja, ja, insofern das Vatersein.
Ja.
Im Grunde so als letztes. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, was eure Leidenschaften sind oder was euch in eurer Arbeit oder was euch für eure Arbeit auch geprägt oder mitgeprägt hat. Schreibt uns das gerne über Social Media, schreibt uns das gerne in die Community. Da gehen wir jetzt ja auch schon so langsam auf die 100 Mitglieder zu. Vielleicht haben sie, wir sie zum Moment dieser Ausstrahlung. Bei
der Ausstrahlung, die Ausstrahlung,
genau.
Aus dem alten Begriff.
Ausstrahlung haben wir auch, genau. Ja, schreibt uns das gerne und wenn wir auf eine von den Dingen vielleicht nochmal genauer eingehen sollen, also keine Ahnung, wir machen mal eine ganze Folge über Fotografie in der Arbeit, in der pädagogischen Arbeit oder sowas, schreibt uns das gerne und dann machen wir das nicht, doch, vielleicht machen wir es doch.
Also
wir gucken das dann, wie es passt. Aber wie gesagt, also.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen,
Feedback,
tatsächlich.
Feedback, gut, hätte ich auch Bock zu.
Ja. Ne?
Sehr schön.
Ja.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Wir hören, ja, definitiv. Ne? Und sollte heute irgendwie technisch sich ein bisschen was anders anhören, dann sei es uns verziehen. Also merkt ihr doch, dass Millionen von Menschen sich jetzt nur noch online treffen. Da muss man dann manchmal so ein bisschen gucken, ob das alles so läuft. Ne?
Ja, wir versuchen, die immer wegzudrängen. Aber
wir versuchen das ja. Wir sagen ja, wir rufen mal alle vorher an, sagen so, wir machen hier gleich auf Aufnahme. Genau. Geht mal kurz aus Netflix raus oder sonst wo.
Ja, ja. So machen wir das.
Genau. Also bleibet gesund und bleibet uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.